Ja, der Psalm 145 soll unser Text sein, also nicht Psalm 45, so wie wir vorhin gelesen haben, sondern 145. Der beginnt mit der Überschrift ein Loblied Davids. Ich lese Gottes Wort. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Denn sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königtums rühmen, von deiner Macht reden, dass den Menschen deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königtums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in all seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen, alle Gottlosen. Mein Mund soll den Herrn loben und sein Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Der Psalm 145 ist, wie wir gesehen haben, ganz offensichtlich ein Psalm Davids. Das ist ein Psalm Davids, genauso wie die beiden Psalmen 103 und 104, die ich euch die letzten beiden Male mitgebracht hatte. Und das ist aber mittlerweile schon eine ziemlich lange Weile her, sodass sich wohl kaum einer wirklich daran erinnern wird. Das wäre auch sicherlich zu viel verlangt, aber wenn wir uns daran erinnern würden, dann könnten wir feststellen, dass dieser Psalm 145 in einer sehr engen Verwandtschaft steht zu diesen Psalmen 103 und 104. Denn auch Psalm 145 ist ein Loblied. Ein Loblied von David. Aber da hören die Gemeinsamkeiten auch noch nicht auf, denn genauso wie in den beiden anderen Psalmen, den Psalmen 103 und 104, ist auch dieser Psalm 145 am Anfang und am Ende, also im ersten und im letzten Vers, eingerahmt von so einer Art impliziten Aufforderung an sich selbst, an David selbst, den Herrn zu loben. Da steht in Psalm 145, Vers 1, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Und der Psalm schließt dann mit dem letzten Vers, mit Vers 21, folgendermaßen, mein Mund soll den Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Zudem befasst sich dieser Psalm 145, wie wir ihn gerade gelesen haben, auch wieder mit den gewaltigen Taten Gottes, mit Gottes Wundern und mit Gottes Herrlichkeit. In Vers 4 und Vers 5 heißt es zum Beispiel: Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen und herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. David verfällt hier also wieder, ganz wie schon in den Psalmen 103 und 104, in diese vom eigenen Ich losgelösten Selbstvergessenheit und fokussiert sich ganz auf die Erinnerung an Gott, an seine Güte, an seine Treue, an seine Macht. Gnädig und barmherzig ist der Herr, schreibt David deshalb in Vers 8, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es gelingt David also auch in diesem Psalm wieder, seinen Blick von sich selbst wegzuwenden, hin zu Gott, um seinen Schöpfer zu betrachten, in all seinem Reichtum und in seinem ganzen göttlichen Wesen. Dabei finden wir ganz zentral in der Mitte dieses Psalms, Vers 15, überraschenderweise fast wortgleich wie in Psalm 104 die Erkenntnis der fundamentalen Abhängigkeit der gesamten Schöpfung und all dessen, was Leben hat, von ihrem Schöpfer. Da steht nämlich: Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Und damit ist Psalm 145 wirklich in vielerlei Hinsicht tatsächlich sehr eng verwandt mit eben diesen Psalmen 103 und 104, über die wir vor einem halben und einem ganzen Jahr hier schon mal gesprochen haben. Es könnte jetzt aber heißen, dass ich einfach diese Predigten von damals hier noch einmal wiederhole, zum dritten Mal, dasselbe Loblied, aber keine Sorge, das werde ich heute nicht tun. Denn ich will mich heute nicht auf die Gemeinsamkeiten zwischen diesen drei Psalmen konzentrieren, sondern auf einen kleinen Unterschied zwischen Psalm 145 und diesen anderen drei Psalmen. Auf ein kleines Extra, das David hier diesem Psalm 145 hinzufügt. Dieses Extra finden wir im Vers 3. Da steht: Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. David war hier stecken geblieben im Schlamm seiner irdischen Sorgen. David hatte keinen Blick mehr gehabt für seinen Schöpfer. David hatte im ganzen Trubel vergessen, was wirklich wichtig ist. Und deshalb rüttelt Gott durch seinen Geist ihn hier wach und weist David den Weg zurück zu der Erinnerung an das, was wirklich wichtig ist, was wirklich Bestand hat. Und Stück für Stück darf David dann auf diese Weise in Psalm 145 zurückkommen, eben zu dieser Erinnerung an Gottes große Taten und an Israels wunderbare Heilsgeschichte. Zurück zur Schöpfung der ganzen Welt, zurück zu dem Ursprung allen Seins, zurück zu Gott selbst. Stück für Stück darf David sein Haupt erheben aus dem Schlamm des Diesseits, seines festgefahrenen Daseins und seinen Blick erheben zu Gott, dem Herrn. Und genau in diesem erhobenen Schauen auf seinen Schöpfer steht David nun hier in Vers 3 da, blickt in das Meer der Werke Gottes erblickt darin die Güte Gottes, die Herrlichkeit, seine Größe, seine Allmacht. Ja, man kann sich David vorstellen, wie er da steht, so wie in einer lauen Sommernacht auf einem freien Feld, umgeben von lauen Winden, dem sanften Rascheln der Bäume und der wogenden Gräser, umgeben von all dieser Herrlichkeit der Schöpfung, den Blick nach oben gerichtet, in die unendlichen Weiten des Weltalls. Millionen von Sterne funkeln am Himmel in dieser kristallklaren Nacht. Unzählbar ist ihre Zahl. Und all das hat sein Herr geschaffen. All das hat unser Herr geschaffen. So überwältigt von all dieser unendlichen, unzählbaren Herrlichkeit Gottes, ruft David jetzt hier in Vers 3 voll Verwunderung aus: Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. David fährt zwar dann in Abvers 4 fort mit dem Betrachten der konkreten Werke Gottes und mit dem Betrachten Gottes selbst, mit dem Lob Gottes, das daraus entspringt, aber dieser Vers 3, der von der Unausforschlichkeit und der Größe Gottes spricht, lässt ihn für einen Augenblick eine Dimension von Gott erkennen, die vielleicht zu leichten Irritationen in unserem festen Bild von Gott führen kann. Gott soll unausforschlich sein? Das ist gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig vielleicht genau deshalb, weil wir doch das letzte Mal, wenn ihr euch vielleicht noch ganz leicht daran erinnert, von dem Reichtum der Werke Gottes und der konkreten Eigenschaften Gottes gesprochen hatten. Psalm 104 hatte gewissermaßen so ein perfektes, rundes Bild von Gott gezeichnet. Ja, ein konkretes, ein greifbares Bild von Gott in all seiner, in seiner Vielschichtigkeit, in all seiner Herrlichkeit und Größe. Eines, das man loben kann, wegen all dieser konkreten Eigenschaften, die Gott hat. Hier nun aber, in Vers 3, in Psalm 145, scheint David für einen ganz kurzen Moment dieses konkrete Bild von Gott, das wir loben, völlig zu verlieren. Es scheint ihm zu entgleiten. Für einen klitzekleinen Augenblick versackt David mit seinem erhobenen Blick in die unendlichen Weiten des Weltalls, wenn wir in unserem Bild hier sprechen wollen, in ein schwarzes Loch, in dieses Loch der Unausforschlichkeit Gottes. Und das kann befremdlich sein, wenn wir darüber nachdenken. Aber es ist kein Einzelfall. David ist es schon einmal passiert, und zwar in Psalm 139. Und da ist es, anders als hier in Psalm 145, nicht nur ein kurzer Ausrutscher eines einzigen Verses. In Psalm 139 ist fast durchgehend davon die Rede, von dieser unterschwelligen Irritation, diesem Gefühl der völligen Unfassbarkeit Gottes. Und ich lese ihn einfach mal euch vor, diesen Psalm 139, und wir lassen ihn so auf uns wirken. Psalm 139, ein Psalm Davids vorzusehen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel? So bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möchte mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. David ist hier in Psalm 139 geradezu überwältigt von Gottes Allwissenheit, von seiner Allgegenwärtigkeit. Egal, wo er hingeht, ist Gott da. Das ist ihm einfach zu viel. Das ist ihm einfach zu groß, zu schwer zu begreifen, zu erfassen, zu verstehen. Das passt einfach nicht in Davids Kopf hinein. So sagt er in Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und dass ihn Gott, ihn selbst, mit seinen eigenen Händen im Mutterleib geformt hat, ja, dass dieser allmächtige Schöpfer, dem absolut keine Grenzen gesetzt sind, im gesamten Universum nicht, ihn, David, den kleinen, unbedeutenden Schafhirten, ganz persönlich gekannt haben soll, noch bevor seine Tage waren. Und dass schon damals Gott alle Tage Davids vor sich sah, das sprengt alle seine Vorstellungskraft. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Mit einem Wort, Gott der Herr ist einfach unfassbar. Mit dieser irritierten Verwunderung war aber David nicht alleine. Auch schon andere große Personen im Alten Testament, wie zum Beispiel sein eigener Sohn Salomo, stolperten gewissermaßen gewaltig über eben gerade diese Unfassbarkeit Gottes. Bei Salomo geschieht das sogar an einer ganz prominenten Stelle, nämlich bei dieser ganz großen und feierlichen Einweihung des Tempels. Das ganze Volk war versammelt. Salomo tritt öffentlich und feierlich hervor, um das Gebet der Einweihung zu sprechen. In 1. Könige 8, Vers 23 und folgende. Herr, Gott Israels, betet Salomo, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln, von ganzem Herzen. Dann Vers 26, nun Gott Israels, lasse dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Und dann, plötzlich, da packt es Salomo, er stolpert in seinen Gedanken, in seinem Gebet, im Grunde genommen vor versammelter Mannschaft, vor dem gesamten Volk, in dieser feierlichen Stunde, mitten im Gottesdienst, und spricht in Vers 27, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Genau wie sein Vater David erkennt Salomo im Blick auf die Größe Gottes, dass Gott selbst vom ganzen Universum nicht zu fassen ist, geschweige denn von diesem kleinen Tempel. Er erkennt, dass Gott im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar ist. Und auch noch am Ende seines Lebens, nachdem Salomo nach allen Künsten der Weisheit gesucht und gelebt hat, kommt Salomo wieder in Prediger 3, Vers 11 zum gleichen Fazit und er spricht dort, er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. So beschließt Salomo sein Leben. Aber diese Irritation über die Unfassbarkeit Gottes ist nicht nur ein Problem der Familie Davids, denn im Grunde genommen hat diese Erkenntnis von der Unfassbarkeit Gottes, dieses geheimnisvolle, unergründliche Gottes, schon viel weitreichendere, weiter zurückliegendere Tradition. Zum Beispiel bei dem Stammvater Israels, Jakob selbst, finden wir es. Da rang Jakob mit Gott und bekam auf die Frage nach seinem Namen nur folgende Antwort in 1. Mose 32, Vers 30. Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und ein bisschen später, als Mose viele Jahre später dieselbe Frage wie Jakob stellt an Gott, bekommt Mose im Gegensatz zu Jakob zwar zunächst eine Antwort, aber eine Antwort, die nach wie vor etwas von eben diesem großen Geheimnis in sich trägt, etwas Unfassbares. In 2. Mose 3, Vers 13 und folgende, Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesagt und sie sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Und sprach, du sollst zu den Israeliten sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Ich bin, der ich bin. Gott ist selbst existent. Es gibt keinen Ursprung außerhalb von sich selbst. Von niemandem ist er abhängig. Aus nichts und niemandem entstanden oder geboren, schon immer gewesen und immer so fortbestehend. Unwandelbar, ewig, unendlich, unbeschreiblich unfassbar Gott. Und deshalb kommt dann auch in ganz gleicher Weise auch Hiob nach seiner Betrachtung Gottes zu folgendem niederschmetternden Urteil über die Erkenntnis, die wir haben können von Gott. Siehe, das sind nur die Enden seiner Wege und nur ein leises Wörtlein. Davon haben wir vernommen, wer will aber den Donner seiner Macht verstehen? Wir haben nur ein leises Wörtlein, ein Zipfelchen von Gott erkannt. Da drängt sich einem schon fast die Frage auf, ja, können wir Gott dann überhaupt erkennen? Wenn wir Menschen so klein sind und Gottes Größe so erhaben, so unfassbar, wenn wir alle Werke Gottes bis ins letzte Detail erforscht haben und am Ende immer noch sagen müssen, dass wir nur einen winzig kleinen Zipfel von Gottes Gewand dabei gesehen haben. Wie können wir dann Gott überhaupt erkennen? Zu allem Überfluss finden wir auch noch im Neuen Testament, im Römerbrief, dass Paulus diese mysteriösen alttestamentlichen Verse von der Unfassbarkeit Gottes aus Hiob und aus den Propheten munter auf uns auch heute bezieht. Da steht in Römer 11, Vers 33, oh, welch eine Tiefe des Reichtums! Beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Irgendwie scheint also selbst alle Neutestamentlichkeit, die wir zur Verfügung haben, nicht auszureichen, um Gott in eine für uns handhabbare Form zu bringen. Gott sprengt also auch unsere neutestamentlichen Kategorien, auch unsere neutestamentliche Verpackung und bleibt auch für uns immer noch unfassbar. Verschärfend kommt jetzt aber noch hinzu, wenn wir schon im Neuen Testament sind, dass durch die Sünde, durch unsere Sünde der Mensch in einen Zustand der völligen geistlichen Umnachtung geraten ist. So sagt es nämlich Paulus in 1. Korinther und auch im 2. Korintherbrief, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts von Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Im 2. Korintherbrief heißt es dann, ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. An anderer Stelle heißt es sogar, dass der Mensch in seiner Sünde nicht nur blind ist, sondern sogar mausetot. Solch ein Mensch wird nicht nur Schwierigkeiten haben, auch nur einen Teil von Gott zu erkennen. Er ist schlichtweg nicht in der Lage dazu, sagt das Neue Testament. Und das ist eine ziemlich ausweglose Situation. Oder nicht? Geradezu zum Verzweifeln. Wir stehen damit aber nahe davor, den Agnostikern recht geben zu müssen, die sagen, dass Gottes Existenz nicht komplett auszuschließen ist, wir aber von ihm nichts erkennen können. So sagen es die Agnostiker. Damit bleibt Gott nichts anderes als ein abstrakter, theoretischer Begriff. Der fern von uns ist tief versunken, unerreichbar in der Dunkelheit des Universums verborgen bleibt. Oder? Wir könnten den Gnostikern recht geben, uns in ihnen anschließen, für die Gott der unermessliche tiefe Abgrund ist. So haben sie es formuliert. Die unendliche Stille. Auch sie wissen nichts von Gott. Gottes Existenz ist zwar so positiv beantwortet, Gott existiert, aber eine Erkenntnis, eine konkrete Erkenntnis über ihn bleibt auf diese Weise immer noch unmöglich. Bei dieser Vorstellung kann es einem geradezu den Schauder über den Rücken treiben, Aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass wir selbst in dieser Ausweglosigkeit stehen, dass das eine reale Situation ist für uns als sündige Menschen heute. Das sind wir. Da stehen wir. Bevor wir aber an dieser Stelle stehen bleiben und in der abgrundtiefen Verzweiflung versinken, wird es höchste Zeit, dieses Dilemma aufzulösen. Und das gelingt, wenn wir den weiteren Textzusammenhang dieser Verse aus dem Neuen Testament, aus den Korintherbriefen betrachten. Dieser Kontext zeigt uns nämlich, wo die Lösung liegt. In 1. Korinther 2 zum Beispiel lesen wir folgende Erklärung in Vers 9 bis 11. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, das ist unser Zustand, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Das ist die Lösung. Das ist der Ausweg, der einzige Ausweg. Der Ausweg aus eben dieser Finsternis der Unfähigkeit, Gott zu erkennen. Gott hat sich selbst uns offenbart durch seinen Geist. Und das tut er, indem er uns mit seinem Geist erleuchtet, uns Licht gibt, uns wieder sehend macht. Das tut er, indem er uns durch seinen Geist auferweckt vom geistlichen Tod. Gott offenbart sich durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Aber, und das ist jetzt wichtig gleichzeitig festzuhalten, das ist kein von konkreter Erkenntnis abgekoppelter mystischer Prozess. Einfach so ein, ich habe Gott erkannt. Und dann ist Gott wieder unfassbar und gänzlich unkonkret. Nein, das ist es nicht. Sondern es geschieht durch die Torheit der menschlichen Predigt des konkreten Evangeliums von Jesus Christus. Das ist nämlich der thematische Zusammenhang, in den die gerade gelesenen Verse im Korintherbrief eingebettet sind. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz, das ist nicht nur irgendeine allgemeine Erkenntnis, das Wort vom Kreuz, ganz konkret, ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist seine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Bringt man jetzt Kapitel 1 und 2 aus dem 1. Korintherbrief zusammen, dann kann man sagen, dass man zuallererst sagen kann, Gott hat es gefallen, sich uns, die wir ihn von uns selbst aus nicht erkennen können, zu offenbaren. Gott sucht den Menschen, wir haben ihn nicht gesucht. Gott offenbart sich uns, aber, wie wir gesehen haben, eben nicht diffus, so wie die Vorstellung der Gnostiker war, sondern konkret durch die menschliche Predigt vom gekreuzigten Christus. Dass dieser gekreuzigte Christus wirklich der einzige Weg zur Erkenntnis Gottes und zur Erlösung von den Sünden, ja zum Leben aus Gott sein soll, erscheint dem natürlichen Menschen aber als Torheit. Der Geist Gottes macht es aber, dass diese Predigt in unseren Herzen lebendig wird, dass unsere Augen aufgetan werden, dass unsere Herzen erweckt werden zum Leben und wir diese Predigt, diese konkrete Predigt von Jesus Christus, der die Offenbarung Gottes ist im Fleisch, dass wir diese Predigt verstehen können. Erst dadurch, durch diese Offenbarung des Geistes Gottes in unserem Herzen, dringt die Offenbarung Gottes wirklich zu uns Sündern hindurch. Und genau dadurch, dass der Sünder durch den Geist Gottes diese Predigt von Christus am Kreuz versteht und daran glaubt, errettet Gott den Sündern und der Sünder erkennt Gott. Johannes drückt es dann auch im 1. Johannesbrief folgendermaßen aus, in 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und so kann dann auch Johannes mit sehr großer Selbstverständlichkeit in Kapitel 2 zu der umwerfenden Aussage kommen, 1. Johannes 2, Vers 14, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt Gott. Was heißt es jetzt aber? Löst die Offenbarung Gottes durch den Heiligen Geist im Menschen die Unfassbarkeit Gottes völlig auf? Ist Gott jetzt gut erfassbar? Können wir als begrenzte Menschen nun, die wir den Geist Gottes haben, plötzlich die Unendlichkeit Gottes vollständig erfassen, ihn doch in diesen handlichen Karton packen, unserer Gedanken? Wie bringen wir die von Jakob, von Mose, von David und Salomo so klar bezeugte Unfassbarkeit Gottes zusammen mit der Aussage von Johannes, dass alle Gläubigen plötzlich ganz leicht in den Genuss dieser Erkenntnis Gottes kommen können? Wie kann der unendliche, ewige, über alles erhabene Gott, der Unerforschliche, der Unbegreifliche, der Unfassbare, nun plötzlich so dermaßen nahe, vertraut und greifbar geworden sein? Stimmt da was nicht in unserem Verständnis? Liegt hier am Ende ein Widerspruch vor in der Heiligen Schrift? Im Kolosserbrief finden wir die Antwort, in Kolosser 1, den Versen 9 und 10. Da steht, darum lassen wir auch von dem Tage an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis. Das ist doch unser Thema. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Damit ist es klar. Der Gläubige erkennt Gott, weil Gott sich selbst in Christus mittels der Predigt und durch den Heiligen Geist offenbart hat. Dadurch gewinnt der Gläubige eine absolute, eine fundamentale, eine wahre und eine konkrete und reichhaltige Erkenntnis Gottes. Die hat er. Gott bleibt nicht diffus für den Gläubigen. Aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, der Gläubige kann und soll und muss nach dem Kolosserbrief zunehmen in dieser Erkenntnis. Und das löst den scheinbaren Widerspruch auf. Denn das heißt am Ende nämlich nichts anderes, als dass die Erkenntnis Gottes im Glauben nicht allumfassend ist oder vollständig. Und damit wird auch klar, wie die einerseits biblisch klar bezeugte Unfassbarkeit Gottes in diesem andererseits klar offenbarten Reichtum an Erkenntnis Gottes im Gläubigen harmonieren kann. Denn unter der Unerforschlichkeit, der Unergründlichkeit oder Unfassbarkeit Gottes versteht die Heilige Schrift die Unfähigkeit des gläubigen Menschen, Gottes Größe oder sonst irgendeine seiner Eigenschaften in ihrer Vollständigkeit, in ihrem ganzen Ausmaß zu erfassen. Die Unfassbarkeit Gottes ist also nicht gleichzusetzen mit der Verneinung von konkreter Erkenntnis in Bezug auf Gott oder mit einer fahrlässigen Mystifizierung und Verschleierung der Erkenntnis Gottes selbst oder seines Willens. Stattdessen zeigt uns die Unfassbarkeit Gottes, wie sie von der Schrift bezeugt wird, dass Gott noch viel, viel größer ist als dieser unglaubliche Reichtum an Erkenntnis, den wir als Gläubige schon geschenkt bekommen haben. Und genau das führt uns direkt in die Anwendung dieser etwas abstrakt wirkenden Eigenschaft Gottes, die Unfassbarkeit Gottes. Was für eine praktische Bedeutung kann also die Unfassbarkeit Gottes für uns als Menschen haben? Das wollen wir uns zum Schluss noch fragen. Nun als erstes ist diese klar bezeugte Lehre von der Unfassbarkeit Gottes so etwas wie ein Schlag ins Gesicht für jeden rationalistisch veranlagten Menschen. Oder etwas milder oder positiver formuliert, spricht die Lehre von der Unfassbarkeit Gottes so etwas wie eine Einladung an den Rationalisten aus, noch einmal gründlich zu prüfen und nachzudenken, was seine Denkvoraussetzungen waren für sein eigenes Weltbild, ob sie nicht vielleicht doch eher irrational sind. Denn es ist nichts anderes als irrational, wenn sich der Mensch als kleines Mini-Staubkorn zum Maß aller Dinge macht, zum begrenzenden Maß aller Erkenntnis in diesem unendlichen Universum. Ein Staubkorn bloß. Nur was der Mensch mit seinen Sinnen und seinen Mitteln messen und erklären kann, sagt der Rationalist, soll Gültigkeit haben für Erkenntnis. Was für ein Irrglaube. Darüber hinaus erlaubt der Rationalist eben keine Erkenntnis. Über sich selbst als kleines Staubkorn hinaus erlaubt er keine Erkenntnis. Doch genau für die Sinnhaftigkeit dieses sich selbst auferlegten engen Denkrahmens hat der vermeintliche Rationalist keinerlei Erklärung. Warum? Warum der Mensch? Warum soll er das Maß aller Dinge sein, der so klein ist in diesem Universum? Er kann es nicht erklären. Und deshalb ist der Rationalist ein Irrationalist. Die Lehre von der Unfassbarkeit Gottes fordert daher den Rationalisten heraus, diesen offensichtlichen Zirkelschluss seines eigenen Denkens aufzulösen und sich der Offenbarung Gottes in der Schöpfung, im Menschen, in Gottes Wort und in Jesus Christus zu stellen. Aber nicht alle Menschen sind Rationalisten. Es gibt auch Menschen, die ganz ohne viel nachzudenken durch das Leben gehen. Die Lehre von der Unfassbarkeit Gottes ist auch eine Mahnung an solche Menschen, da sie uns zeigt, dass Gott nicht in einen kleinen handlichen Karton zu packen ist, den man zu geeigneten Anlässen vom Speicher herunterholt. Gott ist eben viel, viel größer, als wir denken. Gott kann man nicht in eine kleine Ecke meines Lebens hinein verbannen und dort unter Kontrolle halten. Gott durchdringt jede Ecke des gesamten Universums. Gott kennt jeden deiner Gedanken und alle deine Taten und Worte. Gott kennt dich durch und durch. Gott ist viel größer, als du denkst. Wenn wir wüssten, wie groß Gott ist, dann würden wir zittern. Wenn wir wüssten, wie heilig Gott wirklich ist, dann würden wir rennen und unter dem Kreuz Zuflucht suchen. Denn Gott ist keine Krippenfigur, sondern ein verzehrendes Feuer. Welche Bedeutung aber noch zum allerletzten Schluss hat diese Lehre von der Unfassbarkeit Gottes für den Gläubigen? Nun, ganz im Gegensatz zu der Erwartung des einen oder anderen hat diese sehr abstrakte Lehre von der Unfassbarkeit Gottes eine sehr praktische Bedeutung für uns als Gläubige. Das wird vor allem dann deutlich, wenn wir uns zurückbesinnen auf die Verse, die wir heute zu diesem Thema gelesen haben. Da wurde die Unfassbarkeit Gottes nämlich nicht nur auf Gott an sich und nicht nur auf die Größe Gottes angewendet, sondern auf die unterschiedlichsten Eigenschaften Gottes. Das heißt, dass wir davon ausgehen können, dass alle Eigenschaften Gottes von dieser menschlichen Unfassbarkeit betroffen sind. Wir können alle Eigenschaften Gottes nicht vollständig erfassen. Ja, und genau das macht diese abstrakte Lehre so konkret und praktisch. Wenn du zum Beispiel zum 100. Mal an derselben Stelle gesündigt hast, an derselben Stelle versagt hast und es dir leid tut, aber du gleichzeitig den Mut verloren hast, zu glauben, dass Gott dir noch gnädig sein kann, weil du nach Menschenweise denkst, dann kann es sehr gut sein, dass es Zeit ist, besser zu begreifen, wie groß Gottes Treue wirklich ist. Wie weit seine Gnade und Barmherzigkeit wirklich reicht. Genau an solchen Stellen neigen wir nämlich oft dazu, Gott kleiner zu machen, als er wirklich ist. Oder andersrum formuliert, lehrt uns die Lehre von der Unfassbarkeit Gottes, vorausgesetzt wir verstehen sie im biblischen Sinne, dass auch wir Christen uns nicht unseren Gott selber stricken können, so wie er uns passt. Die Lehre von der Unfassbarkeit Gottes ist nämlich ganz explizit kein Freibrief dafür, alles Mögliche, was klar und deutlich in der Schrift von Gott und seinem Willen offenbart ist, mit Gewalt zu verschleiern. Mit populären Argumenten wie zum Beispiel, Gott ist ja doch viel größer, als wir denken. Das wird oft zur Verschleierung gedient, als zur Konkretisierung der Erkenntnis. Das wäre eine unbiblische und sehr zerstörerische Variante Lehre. Denn die Lehre von der Unfassbarkeit Gottes verschleiert nicht die klare Offenbarung von Gott in seinem Wort, sondern sie gebietet uns der klaren Offenbarung Gottes, die wir dort finden, gehorsam zu sein. Ja, sie fordert uns außerdem auf, nach noch mehr Klarheit zu streben und so in der Erkenntnis Gottes, wie Paulus sagt, zu wachsen, zuzunehmen in der Erkenntnis Gottes selbst und in der Erkenntnis seines Willens. Das fordert von uns Eifer. Und noch die letzte Anwendung für uns Gläubige, es gibt immer etwas zu wachsen. Es gibt immer mehr von Gott zu lernen. Das geht uns nie aus. Und deshalb, ganz interessant als Anwendung, das heißt dann, dass es uns nie langweilig werden sollte hier in der Gemeinde. Denn Gott und seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Eigenschaften sind für uns unausforschlich. Wenn wir nämlich Gott selbst und Jesus Christus, unseren Herrn, zum Zentrum der Predigt machen und in seinem Wort eifrig forschen, damit wir immer mehr erkennen von Gott, dann sollte es eben gerade wegen der unerschöpflichen Unfassbarkeit Gottes nie langweilig werden. Wir können immer was dazulernen. Das wird uns dann auch hier und dort immer mehr zum Lob Gottes anreizen. Zum Lob unseres Schöpfers, unseres Erlösers, unseres Herrn. Und deshalb will ich auch mit dem Lob aus Psalm 145 schließen, in Versen 1 bis 3. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, Herr, wir bekennen es frei und offen, dass unsere Herzen so fern sind, deine Größe und deine Herrlichkeit, dich selbst ganz zu erfassen. Wir haben nur vom Hörensagen von dir gehört, wir haben nur einen Zipfel erfasst, von dem, wer du wirklich bist. Und doch hast du es uns durch deinen Geist offenbart, hast du uns die Blindheit genommen, hast du unsere Herzen belebt, dass wir festhalten an dem, was du uns von dir gezeigt hast. Herr, hilf uns. Hilf uns, immer mehr wachsen zu wollen in dieser Erkenntnis, immer mehr Eifer zu haben, dich mehr und mehr zu erkennen, dich mehr und mehr zu lieben und dich mehr und mehr zu fürchten, dich deshalb dann auch mehr und mehr zu loben. Herr, unser Lob ist so flach oft, unser Lob ist so arm oft und doch bist du so reich. Hast dich uns so reichhaltig offenbart in deinem Wort, hilft, dass nicht unser tägliches Sorgen diesen Reichtum verschleiert mit Worten, unnützen Denkens und Redens. Herr, hilf uns, auf dich zu sehen, hilf du uns, dich zu erkennen und dich zu loben. Dir sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, lasst uns noch von dem angesungenen Lied, den letzten Vers singen, Psalm, das Lied 297, den Vers 3, Jesu Name nie verklinget, oder wie es im dritten Vers heißt, Jesu Name leuchtet hell.
Jesu Name leuchtele und sein Glanz vergehet nicht. Jesu Name bringt der Seele selbst in tiefer Nacht ein Licht. Mag auch einst die Welt versinken nach vergehender Sonnenschein. Jesu Name wird erklingen, vergänglich wird er sein.
Ja, ich möchte den Gottesdienst abschließen mit dem Segen des Herrn über uns, seinem Volk. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe